0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Abend. Eiszeit FM hier, euer kleines Familienprogramm zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Es ist Zeit zu reden und Eiszeit FM ist natürlich auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
Guten Abend, guten Morgen und natürlich guten Mittag an alle, die es, wann sie auch immer es hören.
Das ist toll, wenn man sich nicht sieht, weil ich wollte gerade schon wieder reinreden, aber wir kriegen das irgendwie in den Griff und Sven hält heute die Klappe. Nein, Sven hält heute nicht die Klappe, aber Sven gibt die Sendungsleitung ab, denn Phil moderiert heute. Also Phil, deine Sendung, viel Spaß, ich freue mich als Gast dabei zu sein.
Yay, alles neu macht der April, ne? Nein, ja. Aber
wir dachten, wir müssen vor den Playoffs was ändern, damit die Gegner sich nicht zu sehr an unsere Formation gewöhnen.
So ans, du meinst ja. So an die Powerplay-Strategie, ja. Etc.
Ja, wobei, was für eine Powerplay-Strategie? Das würde ja heißen, dass man eine hat.
Touché. Nein, aber Sven, man sieht jeden Tag mittlerweile Eishockey. Natürlich schon seit Ende Dezember. Jetzt nochmal mit Back-to-Back, auch fürs eigene Team, ein bisschen verschärft. Modus, an den du dich gewöhnen könntest, oder sagst du, oh nee, lieber doch das, was der Bauer kennt, das hat er gern.
Das, was der Iserlohner kennt, das mag er einfach. Nein, lass uns bitte wieder zu, wenn es möglich ist, also es hat ja Gründe, warum das so ist, aber die Saison, wie sie jetzt ist, wir kommen ja vielleicht noch dazu, wenn man in andere Ligen schaut, dann hat sich das ja für diese Saison absolut bewährt, was das Hygienekonzept anging. Und es haben ja alle sehr verantwortungsvoll gehandelt. Es ist jetzt wohl auch rausgekommen, oder zumindest die Roosters haben heute bekannt gegeben, dass es wohl keinen positiven Fall in ihrem Team gab, sondern der aufgrund einer Verunreinigung im Testlabor zustande kam. Ja, insgesamt ist man gut durchgekommen, aber ich halte es für kein Modell für die Zukunft. Also auch nicht zu sagen, ja, wir spielen im Januar mit einer Woche Pause und machen da nochmal eine Woche Pause und dann schicken wir die Spieler, wie es bei den Roosters jetzt geplant war, deren Spiel heute Abend in Straubinger jetzt doch ausfällt, irgendwie, keine Ahnung was, in 14 Tagen gefühlt 10-mal aufs Eis. Ja, also bitte wieder zurück, wenn es möglich ist, weil diese Tröpfchendosis, also ich brauche es nicht mehr. Und was ich so gehört habe im Umfeld, wir haben ja ab und zu auch Rückmeldungen von unseren Hörerinnen und Hörern, die wir so kriegen, kam das insgesamt jetzt nicht so begeisternd an. Was wir insgesamt erleben, ist so auch ein Rückgang von Interesse am Eishockey, also außerhalb der Blase. Das muss man schon feststellen. Und es geht natürlich auch anderen Sportarten so, aber wir können es halt für uns nachvollziehen und messen. Und es wäre schön, wieder dann Freitag, Sonntag volle Arena. Ich meine, Ostersamstag gegen Köln, kein Mensch in dieser menschenleeren Arena, es saßen irgendwie 6 Leute auf der Pressetribüne, das ist schon ziemlich trist. Also es steht und fällt alles mit dem Publikum auf Dauer natürlich. Aber wenn es denn dann auch möglich ist, bitte keine tagesweise Spieldosis mehr. Also das verträgt echt keiner auf Dauer.
Absolut. Und dann auch noch ausgerechnet Ostermontag gegen Köln, da werden natürlich Erinnerungen wach an so ein relativ langes Spiel mal.
Ostersamstag, ich muss dich korrigieren.
Was habe ich gesagt?
Ostermontag.
Ja, ist auch schon für mich die 6. Stunde. Ja. Ostersamstag natürlich, aber nichtsdestotrotz, jeder, der dabei war oder es irgendwie damals auch vielleicht im Live-Radio oder bei Premiere verfolgt hat, der erinnert sich daran. Ja, aber kein Modell für die Zukunft sind momentan auch die Spiele gegen Bremerhaven, oder? Es möchte einfach nicht so klappen gegen die Nordlichter.
Man merkt schon, der Mann vom Fernsehen hat die Überleitungen drauf. Es ist brutal. Da kann ich ganz viel lernen. Also die Scheibe flach in den linken Bullykreis und dann direkt ins Dreieck genagelt. Lass uns mal ein bisschen aufs Spiel gestern gucken. Ich fand das ehrlicherweise gar nicht so eine schlechte Leistung der Adler. Es ist ja immer so, sobald das Team verliert, ist direkt Geschrei groß, Weltuntergang, keine Leistung, was auch immer. Es gab so einiges, was mich überrascht hat. Es gehört dazu, die Adler haben Samstag gespielt, hatten dann einen Tag Pause, haben dann erst wieder Montag gespielt. Bremerhaven hatte ein schweres Auswärtsspiel in Schwenningen, 5-4 gewonnen. Kommen dann hier an, Back-to-Back, Mannheim, zweites Spiel direkt danach und wirkten trotzdem viel, viel präsenter und frischer. Das war so ein Faktor und was für mich schon ein Faktor ist und das zeigt sich eigentlich schon, seitdem diese Verzahnung mit dem Norden stattfindet. Diese defensiven Teams, auf die du triffst, wenn ich an Wolfsburg denke, okay, Düsseldorf hat ganz gut funktioniert, aber das Spiel gegen Wolfsburg, man hat sich auch gegen Iserlohn ja lange schwer getan. Das sind alles Spiele, die zeigen, dass sich die Adler leichter tun, wenn sie auf ein Team treffen, das selbst Eishockey spielen will. Und Bremerhaven, ich will nicht sagen, dass die gestern nicht mitspielen wollten, das nicht, aber die haben Vorcheck gefahren mit einem Mann, standen dann mehr oder minder mit vier Mann in der neutralen Zone, haben einfach sehr stark den Spielaufbau versucht zu unterbinden, indem sie neutrale Zone dicht gemacht haben, haben viel Physis reingebracht, haben ihre Checks wirklich sehr von Anfang an ausgefahren, haben das einfach darauf ausgelegt, den Adlern keinen Spielaufbau zu geben, kein Tempospiel zu geben in Transition, auch bei eigenem Packbesitz, was sie normal haben. Und dann hast du gesehen, dass es ihnen schwer fiel, also den Adlern Lösungen zu haben für diese Situation. Sie gingen ja dann trotzdem in Führung und hatten dann noch das 2-0 auf der Kelle mit Lehtivuori, dessen abgefälschte Scheibe dann an die Latte geht. Auf der anderen Seite musst du froh sein, dass das Ding, also aus Mannheimer Sicht, dass das Ding von Uwe an Pfosten geht. Und ja, und dann kommt halt durch den Fehler das 1-1 zustande. Aber es war ein Spiel, wo du nie das Gefühl hattest, dass du den Widerstand gebrochen hast und dass du es im Griff hast. Und das war wieder so ein Spiel, wo du gesehen hast, wie schwer man sich tut. Ich höre Pavel natürlich reden, der sagt, es ist eine ausgeglichene Liga, alle Teams sind gut, man kann nicht immer erwarten, dass man jedes Spiel klar gewinnt. Aber wo du wieder gesehen hast, wie schwer sich die Mannschaft tut, wenn sie auf einen Gegner trifft, der sich vor allem aufs Defensivspiel verlegt.
Ja, und lass uns auch genauer bei dieser Defensive bleiben. Ich meine, du hast es ja angesprochen, Wolfsburg hat unglaublich defensiv gespielt, Düsseldorf da auch, wobei es da geklappt hat. Iserlohn eigentlich auch mit dem Vorcheck oft mit dem 1-2-2 oder 1-1-3 gespielt. Ist es für dich attraktiv momentan? Vermisst du ein bisschen die Spiele gegen München, Ingolstadt, um es jetzt mal vielleicht ein bisschen abgehobener zu machen, aber also, findest du es momentan attraktiv, das Eishockey, was wir sehen, bei den Mannheimer Spielen?
Ich könnte jetzt die Spiele durchgehen. Also das gegen Köln war ein richtig gutes Spiel am Ostersamstag. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu. Wie soll ich sagen? It takes two to tango. Und momentan will da immer nur einer spielen. Also ey, diese Verzahnungsrunde gerade, ich finde es, wie soll ich sagen, man schaut sich ja auch an aus so einer professionellen Perspektive und weil man muss da so. Aber vergnügungssteuerpflichtig ist da vieles nicht davon. Also der Spaßfaktor momentan bei den Spielen, weiß ich, wie geht's denn dir? Also meiner ist extrem gering. Es ist eher, nicht schon wieder. Also diese Form des Verhinderns, ohne selbst aktiv zu werden, also ganz oft ohne selbst aktiv zu werden. Das ist ja nicht so, dass es nie passiert, aber diese Idee, wir stehen tief, erobern die Scheibe und schalten dann um und vorne hilft der liebe Gott. Also mir macht keinen Spaß. Ich würde mir, das ist auch gerade echte, ich weiß nicht, wie das im Norden war, wenn man die ganze Zeit nur Nordgruppe geschaut hat oder so, aber schön, also Spaß macht das doch keinem. Also kann mir doch keiner erzählen, dass das irgendwie ein tolles Eishockey ist und dass das gerade Laune macht. Und die Hoffnung ist schon da, mit Blick nach vorne. Es kommen ja jetzt noch einige Duelle, also Reise ins Rheinland die Woche, dann noch die beiden Duelle gegen die Eisbären. Und dann die Playoffs, dass sich das Spiel, was wir momentan sehen, nochmal ein Stück weit weiterentwickelt. Also andere Teams zeigen ja auch, Blick nach München, dass die Spiele anders aussehen können gegen den Norden, als es bei den Adlern gerade tun. Also das ist ja auch, wie soll ich sagen, wenn du den Maßstab ganz oben anlegen willst, dann musst du momentan Richtung München schielen, wie die es spielen. Aber Spaß macht es mir keinen. Weiß nicht, wie geht's dir denn damit?
Ja, also dein hat es schon richtig gut beschrieben. So ist es bei mir auch. Macht mir auch ein bisschen Angst mit Blick auf die Playoffs. Also ich bin da weniger optimistisch. Oder weniger optimistisch als du, zumindest was noch das Viertelfinale und das Halbfinale angeht, sollten die Adler so weit kommen. Weil ich glaube, dass du mit 2-3 Spiele lang dieses Defensivsystem und Mithalten mit dem Tempo doch schon durchhalten kannst und am Ende vielleicht dann auch 2 Siege einfährst und dann kegelst du nämlich die Adler mal aus den Playoffs raus.
Da bist du dann wieder bei dieser Best-of-Three-Diskussion, die wir hatten, ne? Da sind wir dann wieder an dem Punkt, über den wir eigentlich schon die ganze Saison reden, und zwar von dem Moment an, von dem der Spielplan aus bekannt gegeben wurde.
Jo, total, also genau das ist es ja, aber ja, es ist interessant, aber es ist nicht wirklich, was heißt nicht wirklich vorhersehbar, ist auch falsch, ist nicht, oder fair ist vielleicht auch falsch, aber es geht natürlich fairer oder vorhersehbarer und braucht man zwingend große Überraschungen. Weiß ich
ja
nicht.
Ja, wobei, hey, Meister Ingolstadt, Meister Krefeld, also es ist ja nun nicht so, dass ein Best-of-Seven-Modus oder Best-of-Five, das da glaube ich noch war, zwingend dazu führt, dass jetzt unbedingt der Meister wird, mit dem man rechnet. Darum geht es ja auch nicht. Es geht ja darum, ein sportlich gerechtes Ergebnis herbeizuführen. Was ich möchte auch noch mal,
bei Best-of-Three.
Ja. Ich möchte auch nochmal unterscheiden zwischen dem Eishockey, das beispielsweise Wolfsburg spielt oder teilweise auch Düsseldorf spielt, und das, was Bremerhaven gestern gezeigt hat.
Ja.
Da ist nochmal ein ganzer großer Unterschied dazwischen, und Bremerhaven hat gestern das Spiel vollkommen verdient gewonnen. Also da gibt's überhaupt kein Vertun. Die haben ein tolles Auswärtsspiel gezeigt. Die sind daheim sackstark normalerweise, zumindest gegen Mannheim die Saison. Hat man ja schon Magenta Sport Cup gesehen. Und haben auch gestern wirklich so eine Blaupause hingelegt, wie du den Adlern richtig wehtun kannst. Also das hätte natürlich auch in die Mannheimer Richtung gehen können, das Spiel. Also ich verstehe, also die Entscheidung, das Tor von Smith nicht zu geben, ich kann es nachvollziehen, wenn man weiß, wie es begründet wurde, aber wenn sie auf dem Eistor entscheiden, werden sie es nicht overrulen über einen Videobeweis. Also das ist eine Entscheidung, die kannst du auch in die andere Richtung fällen. Aber es war ein Spiel, was Bremerhaven, wie gesagt, verdient gewonnen hat und auch ja nicht nur defensiv gespielt hat. Die haben ja über weite Phasen das Spiel kontrolliert. Ich habe irgendwann mal mit 2/3 auf die Schussstatistik geschaut. Da war irgendwie 4-15 für die Fishtown Penguins drauf. Shots on goal bei der offiziellen DL-Statistik. Also das sagt viel drüber aus, wie gut die waren und auch wie gut die sind. Also das Team, die spielen gut, starkes Eishockey. Also gibt es nichts zu wollen, deswegen muss man das schon nochmal rausnehmen.
Das ist gar keine Frage. Ich bin auch erschrocken, als ich die Schussstatistik gesehen habe, weil es zumindest, es war nach dem ersten Drittel, glaube ich, 3-12, es nicht so angefühlt hat. Natürlich muss man auch sagen, Bremerhaven hatte Powerplay-Situationen, gerade im ersten Drittel, mehr als die Adler.
Die dann arg sagt, mit mehr Strafen als das Bremerhavener Team. Bei Bremerhaven war ja bei 0 noch im ersten Drittel.
Genau. Und aber Stichwort Powerplay, gerade bei so Spielen, musste meiner Meinung nach dann halt auch mal, muss dann halt das Powerplay funktionieren. Und dann musste halt da halt mal das Tor machen. Und dann gewinnst du auch mal so ein Spiel. Ich meine, Gott, wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr lange. So ein Spiel ist überhaupt kein Weltuntergang. Im Gegenteil, gerade Pavel Groß wird mit seiner Mannschaft zusammen die richtigen Lehren daraus ziehen. Aber sonst bin ich ganz bei dir. Bremerhaven hat nicht unverdient gewonnen. Im Gegenteil, Bremerhaven hat für mich auch das Beste bisher gespielt. Eishockey gegen die Adler von den Nordteams.
Also überhaupt, was in Mannheim da war, diese Saison, war das mit der stärkste Auftritt. Also das war einer, nachdem ich sagen würde, mit denen ist zu rechnen für die Playoffs. Ernst. Also natürlich muss man immer abwarten und up and downs, aber das ist eine Mannschaft, vor allem wenn du Bremerhaven schlagen willst. Und also als Norden, der Dritte, der gegen sie kommt, der muss ja ein Spiel dort gewinnen mindestens. Viel Spaß dabei. Not easy. Also, tun dir richtig weh einfach. Die gehen dir auch unter die Haut. Wolfi, David wollte ja dann gestern die Schlägerei und also unbedingt eigentlich den Kampf haben. Da beginnt letztes Drittel mit der Aktion gegen Uha und dann, was dann noch weiter ging im Gespräch. Also die gehen dir richtig unter die Haut und tun dir einfach weh. Und Powerplay der Adler ist, glaube ich, ein eigenes Thema.
Da müssen wir eine extra Sendung aufmachen, ja. Aber lass uns doch hier mal so ein bisschen ausschweifen, sage ich mal, weil ja. Du hast ja München erwähnt, in einem brutalen Flow und nach dem 8-1 oder nach der 8-3 war es, glaube ich, eine Niederlage gegen Iserlohn. Das Maß aller Dinge momentan, wenn man sich anschaut, wie sie Eishockey spielen und wie sie es teilweise zelebrieren dann auch.
Ja, Jackson hat sein Team öffentlich angezählt. Übrigens, wir nehmen auf Dienstagabend, 6. April, es ist gerade 20 Uhr, zweites Drittel, Berlin-München beendet, 4-0 München aktuell. Und seitdem 6 Siege in Folge, bei den 6 Siegen 17, 26, 33 Tore, ja, ich habe es nachgezählt, bei den 5 Siegen, also ein Torschnitt von 6,6 in diesen 5 Spielen. Ich glaube, mehr muss man da irgendwie nicht sagen. Natürlich war zweimal Krefeld dabei, aber du hast Köln mit 5-2, 6-2 abgeschossen, hast gegen Berlin jetzt schon das zweite Mal, noch 20 ausstehende Minuten, 4 Tore gemacht. Die sind on fire zurzeit, absolut. Also wenn man eine Formtabelle oder ein Power-Ranking, wie es ja so oft dann in der NHL passiert, erstellen würde, wären die Münchner mit Sicherheit auf 1 momentan, keine Diskussion.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Auch Stichwort Power-Ranking. Pavel Groß hat ja auch schon mal anklingen lassen, bevor es die Duelle gegen den Norden gab. Wir dürfen uns aber auch nicht blenden lassen, so rein vom sinngemäß. Wir sind momentan nicht so stark, wie es vielleicht die Punkte der erste Tabellenplatz in der Südgruppe aussagt. Würdest du das unterschreiben?
Ja, nein. Einfach nein. Wir dürfen nicht vergessen, die Adler haben 4 Spiele gegen München gewonnen. Sie haben 4 Spiele gegen Ingolstadt gewonnen. Sie haben jetzt erst die 6. Niederlage im 32. Saisonspiel hinnehmen müssen gestern. Sie haben 2 Heimniederlagen in der gesamten Saison bisher gehabt, nämlich die gegen Schwenning und jetzt die gestern gegen Bremerhaven. Jetzt halten wir mal alle gepflegt den Ball flach. Was man sagen muss, ist, das Punktekonto täuscht etwas hinweg über die Qualität. Also die Qualität ist da. Aber sie haben, und das darf man nicht übersehen, die Saison, diese Münzwurfspiele, diese Coinflips, alle gewonnen. Oder fast, also mir fällt jetzt keins ein, vielleicht das in Augsburg in der Overtime oder so. Aber ansonsten hast du die Dinger alle auf deine Seite gezogen. Bestes Beispiel gegen Iserlohn, 2,6 Sekunden vor Schluss. Lechtiburi bekommt den Droppers, der nicht mal besonders gut gespielt war, verarbeitet den und das Ding geht oben in den Winkel und die Adler gewinnen das Spiel. Ganz klassisch für diese Saison. Jede Menge enge Spiele, die du gezogen hast. Ich weiß noch das Heimspiel gegen Ingolstadt, wo ich irgendwie schon meinen Artikel fertig hatte, über die Niederlage der Adler, wo dann, glaube ich, Schinnemann war es, einen späten Ausgleich macht und Eisenschmidt in der Overtime Siegtreffer sehr schnell erzielt.
Ja.
Und da sind viele Spiele dabei, weil die Adler diese Saison die Qualität haben, die engen Dinger zu gewinnen. Und das ist eine große Qualität, die dir natürlich auch in Playoffs hilft und die dich weit bringen kann. Die dir aber dann auf der anderen Seite, wie soll ich sagen, das ist eines der besten Teams der Liga, ohne Zweifel. Aber sind sie so viele Punkte besser als München, wie sie momentan in der Tabelle stehen? Wahrscheinlich nicht in der Stärke. Ich glaube, das ist so der Punkt dabei. Also da, wo sie stehen, stehen sie vollkommen zurecht. Wie gesagt, sie haben 4 Spiele gewonnen gegen die 2 Top-Teams aus ihrer Gruppe unter anderem. Sie haben Samstag, wie gesagt, gegen Köln eines der besten Saisonspiele gemacht, aus meiner Sicht, wo sie über die Haie einfach nur drüber geflogen sind und über omnipräsent waren. Aber man darf eben nicht übersehen, dass da viele enge Siege auch dabei waren. Das gehört dann schon zur Wahrheit dazu und ich glaube, darum geht es ein Stück weit. Dass Pavel immer mahnt, ich glaube, wenn sie jetzt dastehen würden, nur mit Siegen nach 60 Minuten, alle mit mindestens 4 Toren Unterschied, keine einzige Overtime, er würde immer noch mahnen. Und das gehört auch zu der Jobbeschreibung beim Coach, glaube ich, dazu.
Ja, und bei Pavel Groß sowieso, aber für mich, ich habe es ja auch schon öfters angesprochen bei unseren Folgen, ist das natürlich auch absolut eine Form von Qualität, diese enge Spiele für sich zu entscheiden, einen Weg zu finden, diese Spiele auf seine Seite zu ziehen und dann letztlich mit dem Sieg nach Hause zu fahren oder die Punkte daheim zu lassen. Was natürlich auch noch auffällig ist, um ganz kurz nochmal einen Schlenker zurückzumachen, bevor wir nach vorne blicken, du hast es gesagt, die Bremerhaven haben viele Fragen gestellt, die die Adler nicht beantworten konnten. Was allgemein auffällt gegen defensivere Teams, dass momentan bei den Adlern oft zu kompliziert gespielt wird, zu wenig Zielstrebigkeit zum Tor, die Pässe unsauber ankommen, was man so vorher nicht gewohnt war, was jetzt natürlich verhältnismäßig immer noch meckern auf sehr hohem Niveau ist, aber schon ein Punkt, der auffällt, oder?
Ja, es gibt so einiges, was da auffällt. Und wieder kommen wir an den Punkt, wo du einerseits, dadurch, dass das eben zwei Spiele in kurzer Folge waren und ich bei beiden da war, fällt dir einerseits dieses Samstagsspiel natürlich brutal auf, wo wirklich, wo sie Schlittschuh gelaufen sind, wo sie griffig waren, wo sie präsent waren, wo sie einfach auch schnell waren. Und wenn du dann gestern nebendran legst, dann waren es einfach unglaublich träge, also unglaublich träge, klingt jetzt so nach Schlafwagen, aber so war es ja nicht, aber einfach langsam in ihren Handlungen. Pavel hat auf der PK von den Stick Battles gesprochen, die man verloren hat, wo man einfach zu langsam war, im Kopf auch. Ich fand, du hast gestern auch gesehen, dass es momentan Spieler gibt, die in einem Loch sind und, also, oder gar nicht in einem Loch, sondern dass es Spieler gibt, die, von denen man vielleicht gedacht hat oder gehofft hat, dass sie weiter sind, als sie sind in ihrer Entwicklung. Können wir gerne dann nochmal gesondert drauf eingehen. Und wo du gesehen hast, dass es bei einigen nicht reichen würde für Playoffs momentan in der Form, mit dem sie derzeit auf dem Eis sind. Und das waren so die Sachen. Und dann kommt halt sowas zustande, dass du das Gefühl hast, dass sich das Team unglaublich schwer tut, selbstverständlich einen Spielaufbau hinzulegen. Powerplay, sorry, wir müssen es immer wieder erwähnen, wie langsam da die Scheibe teilweise läuft und wie soll ich sagen, wie wenig Selbstverständlichkeit in den Handlungen da ist. Ich meine, immer wieder auf Eisenschmidtling, hat Bullikreis, Schuss, vielleicht geht er rein, gestern hat David Wolf im linken Bullikreis gestanden, in der zweiten Formation. Da hat einiges nicht geklickt und ich fand die Reihe um Plachter, Wolf, Smith war so mit Abstand die Beste und dahinter war dann gestern echt eine Lücke aus meiner Sicht. Und die Lücke war schon kleiner, als sie momentan ist.
Ja, definitiv. Also
das ist momentan auffällig. Also so, es geht gar nicht mal nur um Secondary Scoring oder sowas, aber dass du das Gefühl hast, dass die Kadertiefe in voller Breite dann auch auf dem Eis zum Tragen kommt, war gestern ein Punkt, der nicht da war. Und was du gemeint hast, ja, es ist teilweise unsauber, aber gestern war es einfach so vollkommen ohne Dynamik und ohne Überraschungsmoment in viel, über weite Strecken. Also ich will nicht sagen über 60 Minuten, man muss das ja immer situativ sehen, ne? Aber Scheibenbesitz hinterm Tor, Bremerhaven, einer läuft vom Vorcheck, der Rest hält mehr oder minder an der blauen Linie und achtet darauf, dass Mitteldrittel, dass sozusagen neutrale Zone sauber gehalten wird, dass da kein Spielaufbau stattfinden kann. Da gab's, du hattest nicht das Gefühl, dass da irgendwie ja ein Plan da war und eine Selbstverständlichkeit im Spiel da war, die am Samstag vollkommen da war.
Ja, also diese Form oder dass manche Spieler ihrer Form momentan hinterherlaufen, sehe ich ganz genauso. Ist für mich aber auch nur eine Momentaufnahme. Ich glaube, dass jeder Spieler in diesem Kader das Zeug hat, in den Playoffs ein ganz, ganz wichtiger Baustein zu sein.
Aber wir können es ja mal benennen. Es hatte einen Grund, warum Moritz.
Genau, lass uns doch mal ein bisschen tiefer gehen.
Es hatte einen Grund, Flo Elias hat viele Wechsel nicht mehr bekommen ab dem zweiten Drittel. Und wenn Andrew Deschardens so lange draußen ist, wie er nun mal draußen war, dann ist es, wir haben es ja oft erwähnt, es gibt einen Unterschied zwischen fit und spielfit. Und dann nochmal auf das Niveau, bis er wieder auf dem Niveau ist, auf dem er war. Es war ja einer der besten DEL-Spieler, also bin ja bekennender Fanboy, was die 84 betrifft. Das braucht Zeit und wenn du dann auf einen Gegner triffst, der es dir so schwer macht und der dich auch physisch so fordert, wie es Bremerhaven gestern getan hat, dann merkst du bei um jetzt mal diese drei Spieler zu nennen, dass die eben noch nicht so weit sind in ihrer Entwicklung beziehungsweise in ihren Fortschritten nach der Rückkehr nach der Verletzung, wie man es gedacht hat. Das sind jetzt exemplarisch rausgenommen. Man könnte auch andere nehmen, wo man vorher gedacht, die man mal als Überraschung der Saison bezeichnet hat, wo jetzt auch mal wieder was kommen könnte oder so. Aber das sind so drei exemplarische Spieler, die dann einfach auffallen. Also ich weiß gar nicht, kenne jetzt die Zahlen nicht, aber ich glaube, dass ein Wirt relativ lang dann kein Eis mehr gesehen hat oder gar keins mehr gesehen hat hinten raus, dass nur noch mit 6 Verteidigern gespielt wurde, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ein Flo Elias war dann eben auch draußen, da kam dann Nico Kremmer mit rein, bei einigen Wechseln mal zu sehen. Das ist eine normale Entwicklung. Wir sagen es ja immer wieder, Mo Seider saß beim Einfinale in München auch ein komplettes Drittel draußen. Das gehört dazu, aber es zeigt eben auch, dass da nicht alle Bäume automatisch in den Himmel wachsen und dass es eben nicht so ist, dass da vielleicht ein nächster Tim Stützle kommt oder dass der nächste Mo Seider kommt, sondern dass es einfach junge Spieler sind oder mit Andrew Deschardens ein Spieler ist, der eine lange Ausfallzeit hinter sich hatte, der dann einfach wieder Zeit braucht, bis er ein Impact-Player ist, der er momentan einfach nicht ist.
Ja, gehe ich mit dir, wobei ich sagen muss, also warum die Jungen jetzt gesessen haben, ja, Pavel macht es gerne mal, dass er die Bank kürzt und dann die Jungen am Ende hinten runterfallen, aber aus meiner Sicht haben die sich nichts beziehungsweise sehr, sehr wenig zu Schulden kommen lassen. Also da hättest du auch andere Spieler mal benchen können, um da ein Zeichen zu setzen, aber das ist nicht der Style von Pavel Groß, das muss man dann auch sagen.
Es ging auch nicht darum, ein Zeichen zu setzen. Es geht auch hier nicht darum, irgendjemand jetzt da, Entschuldigung, an die Wand zu nageln, also öffentlich anzuprangern oder irgendwas, sondern es geht darum, zu beschreiben, was man sieht. Und du hast gestern bei den Spielern, bei beiden Jungen gesehen, dass sie gestern in dem Spiel an ihre Grenzen kamen. Dass sie gestern an die Grenze dessen kamen, weiß nicht, ob. Kann am Donnerstag in Köln anders sein oder am Freitag in Düsseldorf. Aber gestern bekamen beide Spieler ihre Grenzen aufgezeigt und deshalb war es auch ein logischer Schritt. Aber das hat dann nichts im Alter zu tun oder so, sondern es hätte auch einem Spieler passieren können, der mit 28 oder 32 ist. Das ist vollkommen egal dabei. Aber es war bei beiden so, dass es aufgrund der gezeigten Leistung in dem Spiel logisch war, dass sie weniger Eis sahen.
Ja, gehe ich teilweise mit. Ich glaube nicht, dass ein 32-jähriger Spieler bei den Adlern kein Eis mehr gesehen hätte zum Ende der Partie. Aber das ist ja ein anderer Punkt. Aber du hast angesprochen, Köln-Düsseldorf, um den Blick mal nach vorne zu wagen. Back-to-back im Rheinland. Adler, ja. Mental angeknackst, glaube ich nicht.
Gott.
Wie siehst du es?
Nein. Gottes Willen, es war eine Niederlage gestern, die nervt. Da werden sie wahrscheinlich viel Video gucken, da dürfen sie vielleicht ein bisschen mehr schwitzen im Training. Dann wird man sich nochmal ein paar Powerplay-Sachen anschauen, denke ich. PK haben sie ja gestern kräftig geübt. Hat ja sehr gut funktioniert, muss man auch mal erwähnen, hat Bremerhaven, ich glaube, das beste Powerplay der Liga. Nein, hinter Berlin, aktuell das Zweitbeste. Aber ja,
das Gefühl war ja, das Beste, wie das aussieht.
Ja, also das ist auch schon, was da auf dem Eis ist, ist ja brutal. Man muss ja auch dazu sagen, bei Bremerhaven war zum Ende Jan Urbas dann nicht mehr auf dem Eis im letzten Drittel. Das nimmt man mit, also die alte Nummer, nicht überdrehen, wenn du mal 3 Spiele in Folge gewinnst, aber jetzt auch nicht in Sack und Asche gehen, weil du zweite Heimspiel der Saison verlierst. Also da muss man jetzt echt auch nicht anfangen. Es sind 6 Niederlagen. Ich hatte doch recht, ich habe gerade nochmal geschaut, ob ich da irgendwie Quatsch erzählt habe, aber es sind 6 Saisonniederlagen, 2 Heimniederlagen dabei. Kein Grund, in Sack und Asche zu gehen. Auf der anderen Seite triffst du jetzt halt auf 2 Teams, die beide die Punkte dringend brauchen. Die Frage ist ja, Iserlohn ist, glaube ich, heute aus der Quarantäne raus. Das heißt, sie haben noch einen sehr anspruchsvollen Spielplan. Da wird aber aktuell wohl, muss man mal abwarten, ob das Spiel in Straubing noch nachgeholt wird. Aber eigentlich 2 Spiele, also so wie sich Köln am Samstag in der SAP-Arena präsentiert hat, wenn das der Maßstab ist, dann kann nur ein Sieg das Ziel sein. Und auch die DEG. Der Anspruch ist natürlich, jedes Spiel zu gewinnen und Düsseldorf hat sich ja auch jetzt hier nicht so präsentiert, als dass man da irgendwie hätte Angst haben müssen, was da kommt. Deswegen sehe ich das eigentlich relativ entspannt im Sinne von, was die Erwartung angeht. Die Frage ist halt Back-to-Back und dann hast du am Sonntag das große, Anführungszeichen, Gipfeltreffen. 1-1, Norden gegen Süden, gegen Berlin. Wobei bis dahin ja fast dann schon durch sein kann, ob du overall Erster bist, weil im Süden, trotz München hat 11 Punkte Rückstand, die werden dich nicht mehr holen. Ja, aber geht da, also ich glaube, das kann man sehr, sehr entspannt sehen. Also nach gestern wird sich keiner irgendwie in Sack und Asche legen, wozu auch. Also du hast ein Spiel verloren mit 2-1, hättest auch, wie gesagt, in Führung gehen können durch das Smith-Tor, da muss man jetzt nicht mehr draus machen, als es war. Also ich glaube, man kann da einige Schlüsse draus ziehen, aber man muss jetzt nicht draus ziehen, dass man die Saison abschreiben sollte oder sonst irgendwas in die Richtung.
In diese Richtung sollte es auch absolut nicht gehen. Auch wenn die Adler auch noch treffen, aber diese Saison, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Sie haben aber auch heute wieder für Schlagzeilen gesorgt. Schaffen es immer wieder für Schlagzeilen zu sorgen. Das sind die Krefeld-Pinguine, leider Gottes. Erst mit einem Spieler gespielt im Kader, im Line-Up, der nicht auf dem offiziellen Spielberichtsbogen stand. Und heute mit Petra Koffenkasums noch zwei Spieler vorzeitig um Freigabe erbeten und ihren Vertrag aufgelöst. Sie werden nicht mehr für die Pinguine auflaufen. Symptomatisch für die ganze Saison der Pinguine, oder? Wir sprechen relativ wenig darüber. In der Saisonvorschau haben wir ausgelassen mal drüber gesprochen, aber ich finde, jetzt sollten wir uns nochmal kurz die Zeit nehmen, um auch mal auf die Pinguine zu schauen. Auf die Krefelder wohlgemerkt.
Was willst du denn das sagen? Der Gedankengang, dass du am letzten Spieltag, also jetzt mal angenommen aus Münchner Sicht, du wärst punktgleich am letzten Spieltag oder so, oder willst du darauf hoffen, dass das Gästeteam noch irgendwas reißt und die Adler spielen gegen Krefeld daheim? Das ist doch ein schlechter Witz, also das spottet ja jeder Beschreibung. Ich meine, 4 Spiele gewonnen von 31. Also was willst du da groß sagen? Also ich habe da keine Worte mehr für, weil bei aller Sympathie, das ist ja echt schön da, und dann bist du da und dann sind da trotzdem irgendwie 4000 Leute und dann denkst du, was ist denn hier los, als Zuschauer drin sind. Aber das kann es doch nicht sein, dass sich eine Liga, die sich irgendwie Profiliga nennt, so eine Organisation leistet und ja weiterhin dann auch wohl leisten will, wird. Du dachtest ja, neuer Besitzer, jetzt wird alles gut. Jetzt kam die Woche die Meldung, Matthias Roos geht wohl in die DL2 als Geschäftsführer. Spieler, es ging ja los mit merkwürdigen Verpflichtungen, dann kam Spielerstreik, jetzt dann Spieler auf dem Spielberichtsbogen vergessen, nenne ich es mal. Jetzt 2 Spieler, die sich jetzt verabschiedet haben. Mein Gedankengang war, mal sehen, wer sich noch alles verabschieden, wie viele Spielern sie dann anreisen am letzten Spieltag nach Mannheim. Wie soll ich sagen, es ist eine Form von Slapstick und eine Form von Comedy, die sich eine Profiliga eigentlich nicht leisten sollen, dürfte, finde ich.
Wobei man vielleicht auch nochmal aufgreifen muss, mit Ivan Petrakov, der auch angegeben hat, stark beleidigt worden zu sein, von Felsorg stark in der Kritik zu stehen und da auch unter der Gürtellinie beleidigt worden zu sein, ist ja nicht der einzige Krefelder Spieler, dem das widerfahren ist in dieser Saison. Also auch Laurin Braun wurde ja heftigst in den sozialen Medien angegangen. Ja, sind die Leute zu arg isoliert momentan?
Vielleicht sollte man kein Social Media lesen als Spieler, aber was dann drumherum passiert, sorry, ich meine, wir haben ja beide auch so ein Fußballherz in uns und wenn ich da heute wieder reinschaue, beim Verein der Westpfalz wurde ein Spieler positiv getestet und der erste Kommentar, der mir dann entgegenschlägt auf Facebook, ist einer, hoffentlich ist es der und der, weil der zeigt ja seit Wochen keine Leistung. Und also ich habe da keine Worte mehr für, was da teilweise abgesondert wird und was Leute unter Klarnamen absondern, wo du denkst, Alter, das können deine Kinder lesen, das können deine Freunde lesen, das kann dein Arbeitgeber lesen. Wissen die alle, wie doof du bist oder erfahren sie es hier? also du fragst dich immer, wo dann so eine Grenze ist. Und manchem Spieler wird man echt empfehlen, es aus der Hand zu legen, aber anscheinend geht's nicht. Und wenn bei so einem Fall sowas schon kommt, dann bei 31 Spielen und ganzen 4 Siegen, übel. Also es ist unter aller Sau, sowas dann an Spielern auszulassen. Ich kann es nicht anders sagen. Und das geht einfach nicht und ist inakzeptabel. Und mein Eindruck, muss ich ja auch immer wieder sagen, dass die Spieler irgendwie, wenn ich mir anschaue, was in Krefeld passiert und drumherum passiert, die ganze Zeit so mit die ärmsten Schweine sind an der Stelle. Und mich wundert es dann, wenn ich lese, welche Spieler da verlängern langfristig und ich dann frage, ihr tut euch das anscheinend weiter an? Habt ihr keine Angebote oder wollt ihr das? Oder ja, also ist einfach ein ganz, ganz hartes Brot, wo ganz viel zusammenkommt und wo man sich schon wünschen würde, dass da einfach von allen Seiten ein Stück weit mehr Seriosität reinkommt. Ich weiß, es ist ein frommer Wunsch im Eishockey, Seriosität und so, aber es würde allen gut tun. Und es würde aber auch den Fans gut tun, drüber nachzudenken, ob er das dem denn auch sagen würde, wenn er ihn beim Einkaufen in der Kasse sieht oder so. Und wenn er das dann tun würde, na dann Glückwunsch. Also unglaublich. Also wie gesagt, wir haben es bei einem anderen Beispiel jetzt heute, ich habe es vorhin gerade noch gelesen und gedacht, so, was sind das für Menschen? Dann kannst du dir vorstellen, wenn es dich dann selbst noch betrifft und wenn es gegen dich geht und geballt gegen dich geht, was das mit dir ausmacht.
Absolut, absolut. Deswegen lass uns mal heute, machen wir eine kürzere Sendung, laufen wir ein bisschen schneller auf dem Eis, immer agiler, aktiver vielleicht als die Adlern gestern gegen Bremerhaven. Lass uns mal auf was Erfreuliches gucken. Du bist ja ein großer Freund des Tippens.
Ja, wenn einer gern tippt, dann ich. An dieser Stelle möchte ich eins noch zwischenrein loswerden.
Na klar.
Heute kam die Meldung, der 17. Spieler der Vancouver Canucks Covid-19 positiv. Es sind 2 aus der Taxi Squad und 17 Spieler. Unter ihnen noch Marc Michaelis. Keine Ahnung, Marc, wenn du es hörst. Von hier aus alles Gute. Daumen sind gedrückt. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. An euch alle da draußen vielleicht auch ein Stück weit eine Mahnung, wenn es Spieler erwischt, die ja sehr oft getestet werden, sich eigentlich relativ smart verhalten normalerweise. Bleibt klug. Ist mir relativ wichtig. Bleibt einfach klug. Und jetzt zurück zum Tippen. Aber das mit Marc wollte ich noch loswerden.
Nein, absolut wichtig, absolut unterstreichbar. Gibt es auch nichts hinzuzufügen. Aber, du hast es gesagt, ich habe es gesagt, tippen. Viertelfinale. Ja. Was für Partien werden wir denn sehen?
Was für Partien wir sehen werden, wie sie ausgehen. Okay. Müssen wir alles durch. Ja. Okay. Ich erinnere an die Saisonvorschau im Süden. Es gab da einen, der hat Schwenning ins Viertelfinale getippt.
Das hat er, ja, aber es sind ja noch 2-3 Spiele, ne?
Ja, es sind ja noch ein paar Spiele, aber ich bleibe natürlich dabei. Okay, Straubing kann aus eigener Kraft vorbeiziehen, das ist natürlich bitter. Nein, und Augsburg ist da auch noch im Rennen. Ich bleibe bei Schwenning. Ich glaube, wir sehen das Baden-Württemberg-Duell.
Und dann entsprechend München gegen Ingolstadt als zweites.
Es wird auch knapp, die Ingolstädter dann noch abzuholen oder einzufangen mit ihren 12 Punkten Vorsprung auf den 4. momentan.
Ja.
Also das ist München-Ingolstadt als Viertelfinale. Dezent krass irgendwie in der Vorstellung. Also es ist mit Sicherheit die interessanteste Serie im Viertelfinale. Wobei Ingolstadt auch so ein bisschen Schwung verloren hat die letzten Spiele. Wird spannend zu sehen sein, ob sie es dann für die Playoffs wieder hinbekommen, mit dem Kader den zu haben. Wobei natürlich auch, und bei Schwenning wird spannend zu sehen sein, wie es ohne Eriksson jetzt die nächsten, wie lange er weg ist und wie das dann läuft. Respekt an die Wild Wings, wir hatten es auf Twitter schon geschrieben, starker Zug in so einer wichtigen Saisonphase, mit seinen wichtigsten Spieler heimreisen zu lassen, weil die Mutter wohl schwer erkrankt ist.
Definitiv, definitiv. Aber für mich genau das der Punkt. Ich bin auffällig dafür, dass sie es gemacht haben. Hut ab dafür. Aber ohne Eriksson wird Schwenningen noch rausfallen aus den Playoffs, meiner Meinung nach. Und Straubing wird sich den vierten Platz schnappen. Ich glaube, Augsburg schafft das nicht. Dann wäre nämlich auch mein Tipp von der Vorschau korrekt. Ja, aber wie geht es auch noch aus? Im Süden bleiben wir mal dabei. Mannheim-Straubing. Mannheim tut sich in Straubing immer sehr, sehr schwer. Da ist durchaus eine Niederlage drin im zweiten Spiel dann. Aber ich glaube trotzdem, dass Mannheim sich mit 2-0 durchsetzen wird. Aber zwei sehr, sehr enge Spiele. Mhm. Und München und Ingolstadt, wenn München dieses Niveau hält, geht München durch. Sie haben Probleme gehabt gegen Ingolstadt. Also da könnte es auch 2-1 ausgehen, aber ich glaube, da setzen sie auch ein Zeichen und es geht 2-0 für München auch aus. Also beides mal ein großer Sweep.
Ja, ich glaube, Ingolstadt hat beide in München gewonnen, oder?
Genau, ja.
Ja, aber ich glaube auch, dass Mannheim und München da am Ende durchgehen. War ja vor der Saison nicht zu erwarten.
Nein, überhaupt nicht.
Nee.
Gut.
Dann okay, Norden.
Genau.
Ich glaube, dass Iserlohn den vierten Platz hält.
Sehr interessanter, ja, wenn ich kurz reingritschen darf, die Konstellation. Die EG hat zwar momentan einen Punkt mehr als Iserlohn, aber auch zwei Spiele weniger ausgetragen, ja. Zwei Spiele mehr ausgetragen und entsprechend natürlich den schlechteren Point per Game Koeffizient, ja. Punkte-Koeffizient auf dem Konto Endeffekt und dementsprechend auf dem fünften Platz momentan. Sehr
kämpfen da vier Teams um zwei Plätze, muss man einfach so sagen. Ich glaube aber nicht an die Haie. Sorry nach Köln, an den Hörer, den wir dort haben. Also das war am Samstag auch ein sehr seelenloser Auftritt für ein Team, wo es um was geht. Die waren zwar nochmal dran, aber das war mir einfach zu wenig, was da kam. Ich glaube, dass Iserlohn trotz der vielen Spiele das halten wird. Ich glaube aber nicht, dass sie an den Wolfsburgern noch vorbei auf 3 gehen. Oder doch? Ja, doch, wir haben Berlin, Wolfsburg und Bremerhaven, Iserlohn sind meine Tipps. Iserlohn zieht noch an Wolfsburg vorbei. Weil Iserlohn wird ja nochmal spielen, jetzt die Saison. Und dann wird Berlin mit Sicherheit weiterkommen. Und ich glaube auch an Halbfinale Mannheim gegen Bremerhaven. Auch wenn ich vor der Saison auf dem Finale Mannheim-Bremerhaven getippt hatte, aber das wird jetzt knapp. Ich glaube, dass die Fichtown Penguins im Halbfinale nach Mannheim reisen werden.
Okay, ich glaube auch, dass Iserlohn in die Playoffs kommt. Ich glaube aber, dass Iserlohn Vierter bleiben wird. Wie auch immer das jetzt noch möglich ist. Ich habe die restlichen Spiele von Iserlohn jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, das wird so irgendwie dann hingepasst.
Kann alles gehen. Geht alles.
Meine, das geht natürlich. Natürlich
geht es noch gegen Süden.
Genau, es geht natürlich noch. Auch wenn ich da kein Hehl draus mache, dass ich lieber die DEG da sehen würde. Aber nein, es wird Iserlohn machen, aber auf 4. Und Wolfsburg, Bremerhaven 3 und 2 und Berlin auf 1. Und dann geht Berlin ins Halbfinale. Und einfach mal, um dir zu widersprechen, sage ich, Wolfsburg geht auch ins Halbfinale. Setzt sich gegen Bremerhaven durch in 3.
Oh, Mannheim gegen Wolfsburg im Halbfinale. Ein echter Leckerbissen.
Toll. Total.
Halbfinale mit Besuch in der Autostadt. Ich freue mich drauf.
Eines Spiel, das gönnst du dir.
Grüße an den anderen Sven. Ja, dann wäre ich mal in Wolfsburg. Da war ich ja noch nie. Das wäre ja dann sozusagen mein Highlight. Ja, nehmen wir. Und wie das Halbfinale ausgeht, erfahrt ihr dann in der nächsten
Sendung. Ja, genau. Viel früher erscheinen wir eh nicht.
Doch. Soll ich jetzt wieder übernehmen?
It's your turn.
Ja, oh. Ihr seht, ihr habt es überstanden mit mir als Gast. In Zukunft darf ich dann wieder moderieren. Ja, das war, ich sag danke, Phil.
Du, vielen, vielen Dank an dich. Sehr gerne.
Wir hören uns bald wieder hier bei Eiszeit FM, also demnächst. Ich denke schon, dass wir von Playoffs, wenn dem mal, also unsere Tipps in Erfüllung gegangen sind und so, nein, wir werden damit sicher etwas machen. Und dann nochmal ein bisschen näher auf die Viertelfinals gucken und die einzelnen Serien gucken, mal sehen, wenn das denn dann alles feststeht, erstes Spiel ist ja 20. April. steht schon fest. Ja, ihr könnt uns folgen, liken, was auch immer, eine Bewertung da lassen. Ihr kennt die ganzen Sachen. Und wir sind Eiszeit FM und ihr hört uns bald wieder hier im Podcatcher, Spotify, Deezer, Apple Podcast, sonst was eures Vertrauens. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.